Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Habt ihr schon mal von Anosmie gehört? Also ich muss gestehen, ich musste den Begriff erstmal nachschauen. Anosmie, das ist der vollständige Verlust des Geruchssinns und es betrifft fast 5% der Bevölkerung. Dass so viele daran leiden, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber lasst uns mal gemeinsam ein paar Jahre zurückgehen. Sommer 2020. Corona war gerade auf dem Vormarsch, Impfstoffe gab es noch keine und irgendwie wusste niemand so richtig Bescheid. Ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich auf einmal nichts mehr riechen konnte. Und ich war total verwundert, weil sowas hatte ich noch nie. Und kurze Zeit später habe ich dann im Fernsehen eine Sondersendung gesehen und da hieß es, dass der Verlust des Geruchssinns ein Symptom einer Corona-Infektion sei. Nach 2 Wochen war es dann schon wieder deutlich besser, aber es war eben nicht so wie davor. Ich bin Martin Hoffmann und in der heutigen Folge möchte ich mehr über Anosmie herausfinden. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch, genauso wie ich, im Zusammenhang mit Covid davon gehört oder waren eben auch direkt betroffen. Der Verlust des Geruchssinns kann aber auch ganz andere Ursachen haben, wie zum Beispiel Infektionen, Traumata, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder bestimmte Medikamente. Bei Claudia Missel war das alles irgendwie anders. Sie hat nach und nach ihren Geruchssinn verloren, bis der irgendwann komplett weg war. Auch ihre Mutter hat bereits unter Anosmie gelitten. Die Ursache bei beiden war unbekannt. Wie die Krankheit ihr Leben beeinflusst, wie Claudia ihren Alltag meistert und welche Hoffnung sie auf Heilung hat, das möchte ich mit ihr besprechen. Sie lebt in Oggesbeuren im Landkreis Biberach. Die Behandlung richtet sich natürlich immer nach der Ursache, aber wenn die nicht bekannt ist, so wie bei Claudia, dann wird es natürlich schwierig. Und in vielen Fällen lässt sich einfach wenig tun, so der aktuelle Stand der Forschung, wenn ich das bei meiner Recherche richtig verstanden habe. Deswegen bin ich echt gespannt, was Professor Dr. Lippert sagt. Er ist HNO-Arzt und Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf- und Halschirurgie im Verbund der SLK-Kliniken Heilbronn. Die Adresse der SLK-Kliniken, die passt auch total gut. Am Gesundbrunnen heißt die Straße. Besser hätte man sich's nicht aussuchen können. Herr Professor Lippert meinte beim Vorgespräch, ich soll einfach zur Ebene K4 kommen und mich da im Sekretariat anmelden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo hier der Eingang ist und wie ich zu dieser Ebene komme. Ich bin jetzt am Empfang von der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Ich habe einen Termin mit Professor Lippert. Jawohl. Jetzt gleich um 16 Uhr.
Jawohl. Sie dürfen einmal um die Ecke rum. Ich nehme Sie gleich mit.
Gell? Super, danke schön. Ich komme hier durch. So, ich glaube, da ist er schon.
Ja, hallo.
Hallo.
Sie. Kommen Sie mit.
Super, danke Ihnen.
Gehen wir in mein Büro, da sind wir ein bisschen ungestört. Und sehr dann gut. Können wir uns dem Riechen widmen.
Herr Professor Lippert, wie funktioniert eigentlich genau der Geruchssinn?
Wir haben ein spezielles Areal, das im Bereich des Daches der Nase lokalisiert ist, wo das Riechepithel lokalisiert ist. Und dort sind im Wesentlichen 3 Arten von Zellen lokalisiert, nämlich die Riechnervenzellen. Das sind die Rezeptorzellen, wo die Duftstoffe dann ankoppeln. Wir haben darunterliegend eine Schicht, das sind die Stützzellen, und darunter noch die Basalzellen. Die sind ganz wichtig, weil nämlich diese Zellen regenerieren dieses Riechareal. Und das ist eine Besonderheit, nämlich wenn man nicht mehr riecht, kann sich darüber wieder ein Riechen entwickeln, was ja nicht normal ist. Wenn Nervenzellen zugrunde gehen, in anderen Bereichen gehen die meist zugrunde.
Ganz eine kurze Nachfrage. Riechepithel, ist das, also Sie haben gesagt, an der Nase nach oben, ist das so hinter der Stirn zwischen den Augen ungefähr?
Zwischen den Augen an der Schädelbasis.
Mhm, okay. Wenn wir jetzt über Anosmie sprechen, was genau verstehe ich unter Anosmie?
Nicht riechen können. Im Vergleich dazu, wenn man normal riecht, dann haben wir eine Abstufung, nämlich die Hyposmie, wenn ich nicht mehr so gut rieche.
Das heißt, es ist eine Abstufung, dass es
weniger ist.
Weniger riechen.
Und die Anosmie ist, dass ich eigentlich gar nichts rieche.
Was passiert denn jetzt bei einer Anosmie im Geruchssinn, so wie Sie es gerade beschrieben haben? Können Sie es mal an einem Beispiel verdeutlichen, dass es für mich klarer wird?
Wenn beispielsweise, ich sag's mal drastisch formuliert, die Nase blockiert ist, dann kann auch kein Geruch hinkommen.
Das heißt, Nase blockiert, irgendwas steckt zum Beispiel in der Nase, Nasenlöcher drin oder auch weiter oben, dass es einfach zu ist, wie so ein
positiv,
starker Schnupfen zum Beispiel.
Es riecht schlecht und Sie halten sich die Nase zu. Dann riechen Sie es nicht mehr. Und das ist schon mal eine Form der Riechstörung, nämlich dass dort zu diesem Riechareal der Geruch nicht hinkommt. Das zweite ist, wenn Geruch dorthin kommt, dass er dort nicht verarbeitet werden kann, weil das die Riechnervenzellen geschädigt sind. Mhm. Und deshalb unterscheidet man einfach eine Riechstörung, die durch den Transport bedingt ist, oder aber wo sensorineurale Riechstörung, sagt man. Das heißt, dort findet an dem Rezeptor was nicht richtig statt. Und natürlich gibt's Kombinationen von beiden.
Mhm. Gibt's auch die Möglichkeit quasi, dass alles eigentlich okay ist, aber das Gehirn die Signale nicht verarbeiten kann?
Auch das ist denkbar. Wenn auf dem Weg zum Großhirn Unterbrechungen sind, da sind wir ja schon im Hirn, wenn Sie so wollen. Aber auch wenn ich über Jahre nicht gerochen habe oder nie gelernt habe zu riechen, dann sind diese Areale, wo Geruch verarbeitet wird oder Geruch entschlüsselt wird, die Signale entschlüsselt werden, wenn das nicht mehr stattfindet, dann eben dort. Verletzungen können das sein, Entzündungen können das sein und dergleichen.
Mhm. Über die Ursachen möchte ich gleich noch sprechen, aber ich fand den Punkt gerade total spannend, dass Sie gesagt haben, naja, wenn ich noch nie gerochen habe, dann heißt es im Umkehrschluss, dann kann ich es auch gar nicht lernen. Oder doch?
Eigentlich irgendwann nicht mehr. Ja, Sie können es dann nicht mehr lernen. Mhm. Das ist auch, wenn nie eine Bahnung stattgefunden hat, wenn nie ein Training stattgefunden hat. Sie müssen ja ständig dieses Großhirn trainieren. Mhm. Das müssen Sie, es ist ähnlich wie beim Höreindruck, es ist ähnlich wie beim Auge. Wenn Sie das über Jahre, Jahrzehnte nicht haben, dann schaltet das Hirn ab.
Das heißt immer Reize, so. Es müssen immer Reize kommen.
So dass ist es.
Jetzt ist ja Riechen auch sehr mit Schmecken verbunden. Mhm. Bedeutet dann Anosmie auch immer gleich, dass ich nichts mehr schmecke?
Nein, aber der Feingeschmack ist schon deutlich beeinträchtigt. Mhm. Ungefähr 10-15% der Patienten, die einen Riechverlust haben, können dennoch schmecken. Und da muss man da wissen, dass über andere Sensoren, andere Nerven auch der Geschmack bedient wird. Wir haben an der Zunge Rezeptoren, die süß, sauer, salzig, bitter und Umami aufnehmen. Und der Trigeminus, der Nerv, der solche Sachen dann auch mit verarbeitet, das wird ein Teil auch über den 7. Hirnnerven verschaltet, der ortet dies wiederum dem Mund zu. Und deshalb denken wir auch, dass das alles vom Mund kommt, das Schmecken. Jetzt kommt aber noch hinzu beim Schmecken, dass auch die Augen schmecken.
Das heißt, das Auge isst mit?
Das Auge isst mit. Okay. Und ihr Gedächtnis. Mhm. Ja, wenn Sie Zwiebeln haben, dann wissen Sie schon vom Gucken, vom Braten, das sind Zwiebeln und Sie können sich daran erinnern, wie das ist, obwohl Sie jetzt vielleicht seit wenigen Wochen eine Beeinträchtigung des Riechens haben, können Sie immer noch schmecken wie Zwiebel schmecken.
Also zum Beispiel auch der Wein, den man im Urlaub in Südfrankreich getrunken hat und man ist dann so ein bisschen enttäuscht zu Hause, wenn man den trinkt, weil er dann doch irgendwie nochmal anders schmeckt.
Genau. Und Emotionen spielen natürlich auch eine Rolle. Und es gibt ja einen Geschmack oder Geruch oder wie auch immer Gedächtnis, wo wir dann eben solche Dinge wieder abrufen können. Aber wie Sie schon sagen, der Wein schmeckt manchmal anders.
Wie sieht das denn aus? Also ich meine jetzt vor Corona so ungefähr 5 Jahre ungefähr her. Und ich glaube, viele hatten mit Anosmie zum ersten Mal wirklich mit Covid dann irgendwie zu tun. Und bei mir war es auch so. Also ich hatte dann auch dieses, ich rieche auf einmal nichts mehr. War Anosmie auch schon vor Corona so verbreitet oder ist es wirklich so ein Einschnitt gewesen vor Corona und nach Corona Anosmie?
Ich glaube, im Bewusstsein vieler Menschen war das ein Einschnitt. Mhm. Es ist ja der Marker oder einer der Marker gewesen, plötzlich eintretender Riechverlust, das wird Covid sein. Mhm. Ja, und es ist auch so. Während wir natürlich in den Kliniken vorher schon viele Patienten gesehen haben, die schlecht riechen, und zwar schlecht riechen nach einer stattgefundenen Virusinfektion. Mhm. Und der Unterschied ist der, wenn Sie einen Schnupfen haben oder einen Nebenhöhleninfekt und dann ist die Nase blockiert, dann riechen Sie schlecht, da fragen Sie gar nicht nach, es ist ja normal, ich rieche nicht gut, ich schmecke nicht gut und dann sind Sie gesund und plötzlich fällt Ihnen diese Riechminderung auf. Und das war bei Corona komplett anders. Da war es sofort da und ist auch sofort wieder angesprungen bei den meisten Patienten. Leider beim Teil auch nicht.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir ist es auch wieder angesprungen, aber nicht mehr ganz so wie davor. Was kann man denn da machen?
Ja, die Behandlung, das Möglichkeiten, die sind eingeschränkt. Aber erster Punkt ist Zeitfaktor. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Riechepithel aus drei Zellarten bestehen. Und diese basalen Zellen, also die sich erneuern können, das ist ein Prozess, der dauert 6 Monate bis ein Jahr. Wir haben gelernt, dass wir selbst nach einem Jahr, nach 2 Jahren Verbesserung des Riechvermögens haben. Punkt eins. Zweiter Punkt ist, dass wir versuchen, an diesem Riechepithel optimale Bedingungen zu haben. Es muss schön feucht sein. Und es hat sich auch gezeigt, dass kortisonhaltige Präparate in Form von Nasenspray, muss aber auch dahin kommen, oder kortisonhaltigem Nasenöl in diesem Areal sich positiv auswirkt.
Muss man in der Zeit, ich sage es auch mal, gesondert trainieren, also vielleicht auch extreme Gerüche, also wieder, um das alles zu aktivieren, oder was mache ich genau?
Riechtraining nennen wir das, und ein Riechtraining ist auch evidenzbasiert. Da gibt es Untersuchungen dazu. Und was macht man? Über mindestens 6 Monate, 2-mal täglich, bietet man 4 Gerüche an. Das sollen positive Gerüche sein, also nicht übel, nicht mit Benzin dort anfangen, aber vielleicht Zitrone, Lavendel, Eukalyptus oder Zimt. Und dann können Sie sich definierte Fläschchen holen in der Apotheke, und dann riechen Sie jeden Tag für jede Fläschchen 30 Sekunden dran, morgens, abends. Und dieser Geruch sollte man ja nach vielleicht 3-4 Monaten erneuern, weil diese Fläschchen lassen dann auch an Intensität nach.
Mhm. Ich bin nachher mit Claudia Missel verabredet, und bei ihr, mit ihr habe ich ein Vorgespräch gemacht, und sie hat mir gesagt, naja, also ihre Mutter hat auch an Anosmie gelitten. Ist das vererbbar, oder ist das jetzt einfach 2 Sonderfälle, die voneinander losgelöst betrachtet werden müssen?
Es gibt keine festen Daten dazu. Man weiß, dass es angeborene Riechstörungen gibt, also die Anosmie kann angeboren sein. Die Ursache kennt man nicht. Was man weiß, ist, dass bei bestimmten Syndromen, wo andere Erkrankungen auch noch eine Rolle spielen, auch mal eine Erkrankung das fehlende Riechen ist. Ja.
Wir haben vorhin so ganz kurz mal die Ursachen angerissen. Würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was können denn die Ursachen sein für Anosmie?
Da gibt es viele. Ich fange mal an mit einer verlegten Riechspalte. Also, dass überhaupt so ein Duftstoff gar nicht dorthin kommt über die Nase, wo er hin sollte.
Ganz kurz, Riechspalte, wo ist die ungefähr einzuordnen?
Zwischen den Augen. Mehr oder weniger schon hier weit vorne. Ja. Und wenn das verlegt ist, wenn nichts hinkommt, zum Beispiel durch Schleimhautschwellungen, durch Tumore, durch Polypen, dann ist das blockiert. Der nächste Punkt ist, wenn wir chronische Entzündungen haben, wie eine Allergie und eben die postinfektiöse, wir hatten schon angesprochen, den banalen Schnupfen oder Covid-Erkrankung, aber es kann theoretisch auch eine bakterielle Entzündung machen, ja, kommt aber seltener vor. Posttraumatisch kann es eben auch sein, wenn Sie einen Unfall haben und eine Fraktur haben, die in diesem Bereich ist, dann gibt es ja, Riechstörungen, die auftreten, ohne dass wir wissen, gibt es da eine Ursache? Nein, wir vermuten mal einen Virusinfekt da gewesen, den man nicht wahrnimmt. Und dann sehen wir natürlich auch Riechstörungen in Kombination oder von neurologischen Erkrankungen. Man weiß, dass Riechstörungen zum Beispiel auf einen Morbus Parkinson hinweisen können oder auf eine Multiple Sklerose oder auf einen Morbus Alzheimer. Hat man Riechstörungen, und diese Erkrankung tritt dann erst später auf.
Also als Indikator,
als okay, Indikator, da könnte was kommen. Ja, okay. Ja, genau.
Wenn ich dann meine Diagnose habe und sage, okay, sagen wir mal, es ist jetzt wirklich, es ist Anosmie und es ist wirklich nichts mehr da. Wie behandeln Sie dann, wenn Sie die Ursache, ich sage es mal so grob, eingreisen konnten?
Ja, also wir gehen mal davon aus, dass ich was Verlegendes gefunden habe. Dann würde ich daran arbeiten, dieses Verlegende wegzunehmen. Das könnte bedeuten, eine Operation, den Weg freimachen zum Riechepithel. Was sich auf jeden Fall über die Jahre etabliert und bewährt hat, ist die Lokaltherapie an erster Stelle von Cortison-Nasenspray oder aber von cortisonhaltigen Ölen. Und das Wichtige ist auch, dass diese Nase, das Nasenepithel, feucht ist, weil man weiß, dass diese drei Zellen sich im Schleim wohlfühlen. Und das ist das eine. Das andere ist, systemisch kann man auch helfen, zum Beispiel über Cortison, aber auch systemisch behandeln, beispielsweise eine Allergie mit Antihistaminika, weil man will dann diese Zellen reduzieren, die den Riechzellen Schaden zufügen. Mhm. Chirurgische Therapie habe ich angesprochen und das Riechtraining, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ich glaube, viele haben so ein bisschen dieses Gefühl, naja, irgendwie, der Ball liegt nicht bei mir. Also ich kann relativ wenig dazu tun, vielleicht an diesen Fläschchen riechen, aber gibt's noch was anderes, was ich tun kann, um eben wieder riechen zu trainieren, um auch wieder die Gedanken an zum Beispiel schöne Ereignisse, an diesen Wein aus Südfrankreich, an die angebratenen Zwiebeln, dass das wieder hervorgeholt wird und dass ich es vor allem auch nicht vergesse.
Ja, das sind genau wichtige Aspekte, neben dem, dass sie ein gutes Milieu für die Nase schaffen, dass sie ihres Riechtraining machen, dass sie eben zum Beispiel in die Küche gehen, wenn die Zwiebeln gebraten werden oder den Wein, dass das Gedächtnis um diese Gerüche nicht zugrunde geht. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wie nehmen Sie denn die Patientinnen und Patienten wahr, die mit Anosmie zu Ihnen kommen?
Sehr unterschiedlich, aber die Mehrzahl ist schon stark eingeschränkt. Vor allem haben wir auch Patienten, die darüber eine gewisse depressive Haltung entwickeln. Aber wir haben auch Patienten, die Sorge haben, weil ja Warnfunktionen nicht mehr wahrgenommen werden können, wie Feuer oder so ein Gasaustritt. Oder unsicher sind, weil sie sagen, ich rieche meinen eigenen Körper nicht. Und für Leute wie einen Koch oder einen Feuerwehrmann oder auch einen Winzer bedeutet das Berufsunfähigkeit.
Wie viel Hoffnung können Sie denn geben? Wie sieht's denn da aus, gerade auch mit der, ich sage es mal, mit der Forschung, was so in den nächsten 10 Jahren vielleicht passieren könnte?
Die Forschung, die hat jetzt so ein bisschen sich verstärkt. Man denkt auch über ein Riechimplantat nach, wo man ähnlich dem Cochlea-Implantat beim Hören Gerüche aufnimmt, dann diese in elektrische Pulse umwandelt und den Riechkolben gleich zu quasi diese elektrischen Reize zuzuführen, ist aber sind wir noch lange nicht dabei. Eine zweite Sache sind eben diese Zellen, die sich regenerieren können, dass man hier über eine Stammzelltherapie eventuell was machen kann. Auch das ist natürlich ja noch in frühen Stadien der Forschung. Ein dritter Aspekt sind pharmakologische Ansätze, also Antikörper, die man individuell geben kann, wo bestimmte Rezeptoren blockiert werden, die wiederum andere Signale freigeben. Aber auch da sind wir noch weit weg von dem, was man einsetzen könnte.
Und wenn wir sagen weit weg, heißt es ungefähr, reden wir da über 10 Jahre, reden wir da über mehr, oder?
Über 10, 15 Jahre, ganz sicher.
Mhm. Herr Professor Lippert, vielen Dank. Unglaublich spannend. Ich glaube, ich habe sehr viel über das Riechen gelernt. Vielen Dank Ihnen.
Gerne.
Anosmie kann wirklich viele verschiedene Ursachen haben. Wichtig ist aber, dass wenn ihr betroffen seid, das heißt, wenn das Riechvermögen nachlässt, dass ihr so schnell wie möglich einen HNO-Arzt oder eine HNO-Ärztin aufsucht. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Oggesbeuren zu Claudia Missel. Sie lebt schon seit mehreren Jahren ohne ihren Geruchssinn und es beeinflusst natürlich auch ihren Geschmackssinn und hat direkte Konsequenzen, wenn es um das Thema Genuss und Lebensqualität geht. Ich bin wirklich gespannt, was sie berichtet, weil ich hatte ja am Anfang auch erwähnt, dass ich selbst während meiner ersten Corona-Infektion ein paar Tage ohne Geruchs- und Geschmackssinn zurechtkommen musste. Und ich bin wirklich heilfroh, dass sich das alles relativ schnell wieder so einigermaßen normalisiert hat. So, ich bin jetzt gerade in Oggesbeuren angekommen. Das war jetzt eine richtig schöne Fahrt übers Land. Und es fängt gerade so ganz leicht an zu nieseln. Und dann gucke ich mal, die Frau Missel wohnt hier. Hallo, Frau Missel.
Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo.
Herzlich willkommen. So, bitteschön.
So, danke schön. Ach, gemütlich haben Sie es hier. Wir gehen gerade einfach mal durch hier,
ja,
oder?
Ja, genau. Nehmt Platz.
Frau Missel, wann haben Sie denn selbst erste Veränderungen beim Riechen und beim Schmecken erlebt?
Das ist schon viele Jahre her, waren meine Kinder noch ganz klein. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass das überhaupt nichts mehr da ist. Also irgendwann habe ich gewusst, ich rieche nichts mehr und ich schmecke nichts mehr. Ja, da war die jüngste Tochter noch ein Baby und dann habe ich wirklich gewusst, wenn es Zeit ist zum Windeln wechseln. Das hat mir noch jemand anders sagen müssen oder ich habe einfach kontrolliert immer.
Wie lange hat dieser Prozess gedauert von Sie riechen weniger, bis Sie dann gar nichts mehr gerochen haben?
Kann ich jetzt so genau sagen. Das waren bestimmt Jahre vielleicht. Ja, wirklich wahr.
Und jetzt habe ich von Ihnen schon gehört, wir haben ja vorher auch mal gesprochen, nochmal, dass Sie gesagt haben, dass auch Ihre Mutter unter Anosmie gelitten hat. Wie haben Sie das denn bei ihr wahrgenommen? Wie war das denn bei ihr?
Ja, da war das ganz normal. Jeder hat gewusst, die riecht nichts und hat man auch überhaupt nicht diskutiert. Das war ja wieder eine andere Generation. Da ist man auch zum Arzt, wenn nichts weh hat. Und das hat sie begleitet dann, bis sie gestorben ist. Die hat dann nie was machen lassen.
Ich muss sagen, für mich ist es ganz schwer, mir das vorzustellen. Können Sie aus Erfahrung noch riechen? Also als Beispiel jetzt zum Beispiel Zwiebeln anrösten oder sowas. Riechen Sie das dann trotzdem oder riechen Sie dann da gar nichts? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ich rieche da überhaupt nichts. Ich habe das auch völlig vergessen. Ich kann das auch nicht mehr erinnern, wie das war. Das ist wirklich unglaublich, aber es ist so. Also gerade bei der Nahrungszubereitung, da brauche ich dann oft Hilfe. Also beim Abschmecken muss ich dann schon mal Angehörige fragen, kann man das so lau oder fällt nur was? Und beim Bagger ist es einfacher, da hat man ein Rezept und dann das hält man sich. Aber bei vielen Gerichten, da weiß ich dann echt nicht, kann ich das so lau oder nicht. Obwohl ich auch ein gutes Augenmaß inzwischen habe.
Weil über die Jahre natürlich dann auch antrainiert. Trainiert. Und dann kriegen Sie dann Feedback und sagen, naja, das schmeckt so, da fehlt noch was. Dann ändern Sie natürlich auch an der Rezeptur so ein bisschen was,
so
oder?
Ja, so ist es. Also man kann es immer essen, mein Koch zum Glück. An dem liegt es wieder. Aber es ist schwierig, ja.
Nehmen Sie uns mal mit in die Zeit, als dann die Diagnose gestellt wurde. Wann war das denn? Also dieser Prozess, sie riechen nichts mehr und irgendwann haben sie dann gar nichts mehr gerochen. Was haben sie denn da gemacht? Sind sie dann direkt zum Arzt gegangen oder wie lief das? Nehmen Sie uns mal mit in die Zeit damals.
Ja, ich bin in den viele Jahre auch bei verschiedenen Ärzten gewesen, auch in der HNO-Klinik einmal. Ich bin tatsächlich jedes Mal entlassen worden mit dem Spruch, dass man nichts machen kann, dass wirklich dass es nichts gibt. Und dann habe ich auch Sätze gehört wie, das ist ja jetzt schmerzhaft oder es ist jetzt lebensbedrohlich. Ja, das ist es wirklich nicht. Aber für mich selber ist es trotzdem sehr schlimm. Es wurde getestet, was ich rieche. Und ja, das habe ich ja gewusst, dass nichts dabei rauskommt. Aber sonst hat man nichts gemacht. Nicht beim Hausarzt, nicht beim HNO-Arzt und auch nicht in der Klinik. Und irgendwann war das vorbei und seit daher war ja auch nirgendwo mehr.
Das heißt, Sie haben dann irgendwann auch diesen Namen bekommen, Anosmie. Und war das für Sie, ich sage jetzt mal, so eine Erleichterung, dass Sie dann auch, mal so gesagt, dem Kind einen Namen geben konnten, oder?
Tatsächlich, ja. Ich habe das vorher nie gehört, den Namen. Und dann war ich irgendwie ein bisschen froh, dass ich wenigstens weiß, wie das jetzt sich nennt. Ja, das stimmt.
Wie würden Sie denn sagen, wie wirkt sich die Erkrankung auf Ihren Alltag aus? Sie haben jetzt über das Kochen schon so ein bisschen gesprochen und auch über die Zeit zum Beispiel mit der Tochter beim Wickeln. Wie beeinflusst die Anosmie Ihren Alltag?
Also es gibt eigentlich täglich Situationen, wo ich denke, oh, schade, ist das lästig jetzt, dass ich das nicht riechen kann, dass ich das nicht wahrnehmen kann. Weil das sind ja auch wichtige Informationen, die man mit dem Geruchssinn wahrnimmt. Und das fehlt mir alles. Das macht mich auch unsicher oft.
In welchen Situationen kommt diese Unsicherheit?
wenn ich in einer fremden Umgebung bin und ich weiß nicht, wie es da riecht, das macht mich schon ein bisschen unsicher dann. Oder die Menschen haben ja auch so einen eigenen Geruch und das rieche ich ja auch wieder. Und
es gibt ja dieses, ne, dieses, man kann sich riechen, sagt man ja auch, ja. Ne, dieses, ob man da irgendwie so eine Sympathie irgendwie, ob da schon sowas stimmt, genau.
Da daher kommt es wahrscheinlich, ja. Ja, wie gesagt, das, da leidet die Lebensqualität leidet sehr. Und somit habe ich auch weniger Lebensfreude, kann man wirklich sagen, ohne Übertreibung.
Inwieweit ist das an den Geschmackssinn auch gekoppelt? Also inwieweit schmecken Sie noch Sachen, wenn Sie Sachen nicht riechen können?
Also wie gesagt, ich kann bloß salzig, süß, sauer, bitter und Umami unterscheiden, weil man das mit der Zunge macht. Für alles andere braucht man den Geruchssinn. Und es ist tatsächlich so, dass sie beim Essen Wert legt auf andere Sachen, zum Beispiel die Konsistenz oder die Temperatur oder es muss auch schön aussehen. Das Auge isst mit bei mir umso mehr. Und dann kommt es auf die Umgebung drauf an. Es muss gemütlich sein, einladend oder einfach behaglich, vielleicht stelle ich mir ein Teelicht auf den Tisch, so Sachen, das ist dann mir auch wichtig.
Jetzt haben Sie über Situationen gesprochen, wo es auch ein bisschen schwierig war. Also über Genuss und so möchte ich gleich nochmal mit Ihnen sprechen, aber jetzt zum Beispiel die Windel. Also da ist die Windel voll und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch eine kleine Tochter und wenn dann, ich saß mit ihr in der Bahn und dann riecht diese Windel schon sehr und mir ist es auch erst nicht aufgefallen. Und dann gucken schon Leute irgendwie so. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es dann so Situationen gibt, die wirklich schwierig sind. Gab es bei Ihnen Situationen, die vielleicht auch gefährlich geworden sind? Also ich denke jetzt da zum Beispiel mal an verdorbene Lebensmittel. Ich denke an Rauch oder sowas, was man vielleicht auch erst über die Nase wahrnimmt.
Ja, tatsächlich habe ich einen Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, völlig vergessen. Und lange Zeit später hat mich meine Tochter darauf aufmerksam gemacht. Und dann war es aber schon so, dass ganz viel Rauch sich entwickelt hat. In der Küche war alles voll. Das war im Winter. Dann habe ich den Topf in den Schnee reingestellt und dann alle Türen und Fenster aufgemacht, bis es eiskalt war. Also das war wirklich gefährlich. Das war wahrscheinlich kurz bevor die Flammen austraten sind. Kurz vor dem Küchenbrand habe ich das nur entdeckt und ich habe das nicht gerochen. Überhaupt nicht. Was? Das war gefährlich, aber jetzt gibt's ja die Rauchmelder. Rauchmelder haben mir schockiert, bevor es Pflicht war, wegen mir, dass das nicht nochmal passiert und seit daher ist es auch gut gegangen.
Wie beeinflusst das Ihren Beruf? Also was machen Sie beruflich?
Also ich bin in der Reinigung tätig und da mache ich oft lange Arm, dass ich die Putzmittel nicht riechen muss oder nicht einatmen muss. Ich rieche es ja nicht. Und oft sind es wirklich scharfe Mittel. Und da achte ich schon drauf, dass mir das nicht in die Nase geht oder in die Augen. Da muss ich drauf achten.
Also gerade bei der Reinigung würde ich mir jetzt denken, dass man da vielleicht, ich sage es mal, dann mehr macht, weil man ja das ja nicht so richtig kontrollieren kann. Ob es jetzt wieder gut riecht, irgendwie sowas, oder fokussieren sich dann wirklich auf ihre anderen Sinne, dass sie sagen, okay, ich sehe das alles, ich habe das jetzt aus der Erfahrung raus, weiß ich, dass das riecht jetzt gut, das ist sauber, das ist alles so, wie es sein soll.
Ja, ich bin sehr gründlich und ich muss dann anschließend schon nochmal kontrollieren, also mit den Augen, ob alles sauber ist und ob es mir gefällt.
Jetzt haben Sie gesagt, naja, als Sie die Diagnose bekommen haben, Sie waren auch meine HNO-Klinik, aber danach hat man gesagt, naja, kann man jetzt nichts machen. Und haben Sie sich dann eigentlich damit einfach abgefunden oder haben Sie schon versucht, ich sage jetzt mal über Therapien oder Medikamente, was haben Sie denn ausprobiert, dass Sie wieder riechen können?
Was mir letzten Endes viel hilft, ist die Selbsthilfegruppe, wo ich regelmäßig nachgehe. Und da kann ich mich austauschen mit anderen, die auch betroffen sind, die was Ähnliches haben als ich oder wie ich. Bis dahin habe ich nie jemand gekannt, der das Gleiche hat. Und das hilft mir wirklich viel, weil da kann man einfach Erfahrungen mache auch und höre, was andere so unternehmen oder was es alles gibt. Mhm. Und bis dann habe ich wirklich mir jetzt helfen gewusst. Mhm. Muss ich echt so sagen, weil was soll ich sonst noch tun, ja?
Aber was erzählen die denn? Also wie viele Leute kommen denn in die Selbsthilfegruppe?
Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was angeboten wird. Wir sind so im Durchschnitt vielleicht 20 Leute. Und wir haben da schon Filme angeguckt um dieses Thema. Wir haben zusammen mit einem Apotheker so Riechfläschchen hergestellt für ein Riechtraining. So Sachen wurden da gemacht.
Was für Tipps werden denn da besprochen?
Einfach, dass man sich ungezwungen unterhalten kann, dass man zuhören kann.
Also geht es dann vor allem darum, dass sie alle das Gleiche erlebt haben und so ein bisschen auch das gleiche Schicksal teilen und nichts erklären müssen, wahrscheinlich.
So ist es auch, genau. Und man weiß, man ist nicht allein, es gibt noch andere Betroffene, die das auch haben. Und mit denen kann man ganz anders über dieses Thema reden, als mit jemand, der riechen kann. So.
Jetzt ist es ja so, dass, ich sage es mal, die medizinische Forschung, die hört ja nicht auf, sondern da geht's ja immer weiter. Es gibt neue Medikamente, es gibt neue, ich sage jetzt mal, Behandlungsansätze, Behandlungsmethoden. Wie ist denn Ihre Hoffnung, dass Sie nochmal riechen können?
Ja, da habe ich schon die Hoffnung, dass ich nochmal riechen kann. Das wäre mein größtes Glück. Dass ich nochmal meine Gerüche, die ich so vermisse, dass ich das nur einmal riechen kann. Mhm. Was so alles passieren muss, weiß ich da. Mhm. Und wie schnell das geht, ob das nur klappt. Mhm. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, was Sie so vermissen an Gerüchen. Was sind das denn? Also welche Gerüche sind das?
Ach, das ist ganz vieles. Das ist in der Natur, zum Beispiel im Frühling, wenn die Obstbäume blüht, ja. Der süßliche Duft in der Luft oder im Sommer bei der Heuernte, das frische Heu oder im Herbst das nasse Laub. Dann natürlich im Dezember, wenn der Christbaum steht, der Tannenduft oder Kerzenduft, Weihnachtsgebäck, all so Sachen. Mhm. Das vermisse ich schon sehr. Oder wenn jetzt am Ofen ein Kuchen ist oder ein Brot, der frische Duft. Ich möchte mal wieder mein Parfüm riechen, lauter so Sachen, was sie alles schon vergessen haben.
Vielen Dank Ihnen. Danke, dass Sie das geteilt haben und dass Sie Ihre Erfahrung geteilt haben. Und ich wünsche Ihnen da wirklich nur alles Gute und ich hoffe sehr, dass sich da noch einiges tut, was die Entwicklung angeht, dass Sie das wieder riechen können irgendwann.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Danke Ihnen.
Zu den häufigsten Ursachen von Anosmie zählt zum Beispiel die Blockade des Riechweges oder Anosmie kann auch die Folge von einer Infektion sein. Wichtig ist auf jeden Fall, die Ursache muss bekannt sein, erst dann lässt sich eine passende Behandlungsstrategie entwickeln. Und es wird sich in Zukunft auch noch einiges tun. Professor Lippert hat zum Beispiel über Riechimplantate berichtet oder auch Stammzellentherapien. Da sind wir aber noch so 10, 15 Jahre entfernt. Wie geht's denn euch nach der Folge? Hattet ihr selbst schon mal mit Anosmie zu tun? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und teilt eure Erfahrung und berichtet auch gerne mal, was euch geholfen hat oder was ihr ausprobiert habt, um wieder riechen zu können. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, dann werft gerne auch mal einen Blick in die Shownotes. Hier findet ihr auch den Kontakt zur Selbsthilfegruppe von Claudia und von Professor Lippert gibt's natürlich auch nochmal verschiedene Behandlungsmethoden und den aktuellen Forschungsstand zum Nachlesen. Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram @gesundnah oder kommentiert es direkt unter den Podcast. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann gerne abonnieren und eine Bewertung dalassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.